Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Juni-Ausgabe des anarchistischen Hörfunks. Unser heutiges Thema wird sich so ein bisschen um soziale Verantwortung vielleicht in Gemeinschaften, wie wir uns das Leben vorstellen und wie ist das eigentlich mit diesen Kindern, die dabei vielleicht eine Rolle spielen. Und Anna wird uns dazu mal euch ein bisschen erklären, wie wir eigentlich zum Thema gekommen sind.
Willkommen. Wir sind zum Thema gekommen, weil mir eine Freundin ein Buch geschenkt hat vor einigen Monaten. Genau, Linksleben mit Kindern. Das ist von Almut Birken und Nicola Eschen herausgegeben und trägt den Untertitel Care Revolution zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Das Buch war eine ziemliche Bereicherung für mich, weil das einfach eine ziemlich vielseitige Geschichten-Erfahrungssammlung darstellt von Menschen, die in ganz unterschiedlichen Kontexten, also schon häufig linken Kontexten, mit Kindern zusammenleben. Also von Leuten, die in WGs zusammenleben, über Hausprojekte, über mehr so Kommunenprojekte, über Menschen, die aus Hausprojekten ausziehen mussten, weil es überhaupt nicht gut geklappt hat, über Alleinerziehende, die sich total wünschen würden, in Hausprojekte einzuziehen, aber keins finden, was mit Kindern zusammenleben will. Also ja, aus ganz vielen Perspektiven, also von der Elternperspektive zu Freundinnen, politische MitstreiterInnen. Einfach viele Geschichten. Viele davon sind auch nachzulesen auf dem Blog von den beiden. Der heißt linkslebenmitkindern.org und trägt den tollen Titel Die Theorie wischt der Praxis nicht den Arsch ab. Und am Anfang des Buches gibt es auch so einen kleinen Theorie-Teil, wo es nochmal einen Rückblick gibt auf die Frauenbefreiungsbewegung. Eigentlich angefangen mit der Russischen Revolution, über dann die Frauen- und Lesbenbewegung der 80er Jahre und eben so ein bisschen der Frage, wo stehen wir da eigentlich heute? Weil so diese Schlagworte sind uns, denke ich, allen bekannt. Care Revolution, Patriarchat auflösen, Sexismus abschaffen, das geht uns allen leicht über die Lippen. Und meiner Ansicht nach versucht das Buch genau diese Schlagworte so ein bisschen mit Leben zu füllen. Also wie könnte das tatsächlich in der Praxis aussehen, dass sich mehr Menschen Fürsorgearbeit teilen und dass Menschen halt Freiheiten haben und trotzdem andere nicht auf der Strecke bleiben. Genau, und ich habe den hier Beteiligten von dem Buch erzählt und dann haben wir schon ganz wild angefangen zu diskutieren und hatten dann große Lust, das für diese Sendung zu tun. Und das heißt, dass wir jetzt auch mal ein ganz anderes Sendungsformat ausprobieren heute. Genau, ihr werdet quasi die nächste Stunde unserer Diskussion lauschen. Und es gibt auch zwischendurch ein bisschen Musik. Vielleicht beginnen wir erstmal mit einem Lied. Und dann haben wir so ein paar Fragen.
Thank you.
Genau, und dann fangen wir doch direkt mal an. Wir haben ja, also so der Transparenz halber, es gibt ja doch hier Menschen bei uns gerade im Studio, die schon Kinder haben und welche, die auch bald welche bekommen oder mindestens eins. Und vielleicht fangen wir dann einfach direkt auch mit dem Kinderthema an. Ne? Sowohl Luise als auch Hannah, ihr habt seid beide politisch aktiv und habt Kinder. Wie hat das denn, ja, also hat das euren Aktivismus verändert? Hat das euren Alltag höchstwahrscheinlich verändert? Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen über eure Situation erzählen.
Okay, also bei mir ist es tatsächlich schon ein bisschen länger her, als ich schwanger war. Also mein Kind wird jetzt 11 und ich versuche mich gerade nochmal so ein bisschen zu erinnern, wie es gewesen ist. Also na klar ist der Aktivismus ohne Kind komplett anders, weil du eigentlich dich um nichts sorgen musst, außer wie schaffe ich irgendwelche Termine einzuhalten, egal wann und wo und ja, welche Uhrzeit spielt keine Rolle. Und als ich halt quasi schwanger war, war so das Erste, was ich mir gedacht habe, ist, wie kann ich denn weiter politisch aktiv sein, aber mit Kind? Und es gab da damals irgendwie keine guten Bücher und Ratgeber. Also ich habe irgendwie keine gefunden, weil mir dann irgendwie jede so ans Herz gelegt hat, ja, so Yoga für Schwangere oder sanftes Gebären und solche Bücher, auf die bin ich dann irgendwie gestoßen worden. Aber das, was mich eigentlich interessiert hat, gab es irgendwie nicht. Also es war für mich irgendwie mühselig, was zu finden. Und also es ist natürlich total komplex. Also klar ändert sich was, definitiv. Also nicht nur die Art der Veranstaltungen, auf die ich gehen kann mit Kind, sind anders, sondern auch in mir drin wird ja irgendwie, also verändert sich ja was. Also so auch schon so Aktionsformen ändern sich. Also Aktionsformen, die ich früher vielleicht total ohne Bedenken gemacht habe, überdenke ich halt, weil ich halt eine Verantwortung habe. Also nicht nur für ein Kind, sondern vielleicht auch für ein Tier oder so, mit dem ich zusammenlebe und das darauf angewiesen ist, dass ich abends wieder zurückkomme. Und das waren so Überlegungen, die ich hatte, als ich halt schwanger war. Wie kann ich denn aktiv sein? Wie gestaltet sich mein Alltag, mein aktiver Alltag? Und ja, und wer ist denn auch noch beteiligt? Also ich habe halt das große Glück, dass quasi der leibliche Vater auch zu dem Kind steht und auch, also dass wir halt das zusammen, mit dem zusammen aufwachsen und halt auch immer diesen Austausch haben. Also der leibliche Vater ist halt nicht nur leiblicher Vater, sondern auch Aktivist. Und das war, glaube ich, auch nochmal ein ziemlich großer Pluspunkt, dass wir da einfach so Grundsatzdebatten nie hatten. Und es ist natürlich auch wieder die Frage, wie alt das Kind ist. Also am Anfang, klar, wird irgendwie alles irgendwie jetzt mal zurückgeschraubt. So dieses sich in die Situation reinbefinden, was ist jetzt wirklich wichtig, für was musst du jetzt einfach da sein, diese Fürsorgesache. Und was ich so im Nachhinein extrem schwierig immer fand, ist dieses Switchen in Situationen. Also einmal irgendwie so eine in Anführungsstrichen radikale Aktivistin, die irgendwie laut ins Megafon schreit und Forderungen irgendwie in die Öffentlichkeit trägt und dann auf der anderen Seite irgendwie ein Kleinkind, was weint, weil es gestolpert ist und du dann sofort irgendwie switchen musst und total die Empathie plötzlich wieder so mehr in den Vordergrund rückt und dieses Switchen in verschiedenen Situationen, das fand ich auch so im Nachhinein immer extrem schwierig. Hannah, möchtest du vielleicht noch irgendwie was sagen dazu?
Ja, das kenne ich ähnlich. Also gerade auch was die Aktionsform angeht, hat sich vieles verändert. Ich bei mir ist es so, meine Tochter ist 6 Jahre alt und vor allem, was noch dazu kommt, ist, dass ich alleinerziehend bin, also vollständig alleinerziehend. Da ist niemand, der irgendwas abfangen kann, wenn mal was ist oder so. Und das heißt, für mich ist zum Beispiel klar, dass Aktionsformen, die irgendwie für mich risikoreich sein könnten, dass, weiß ich nicht, ein Gewahrsamnahme oder irgendwas passieren könnte oder ähnliches, das geht halt zum Beispiel schon mal gar nicht, weil ich einfach, weil da nichts ist, was das abfangen könnte, ne? Und ja, das ist ziemlich komplex, das Ganze. Genau, ich habe mich entschieden, vielleicht mal so einen kleinen, den Vorlauf zu erklären. Ich habe mich entschieden, ein Kind zu bekommen. Das war eine bewusste Entscheidung
als ich in einer Lebenssituation war, wo ich dachte, dass ich alleine für das Kind im Notfall sorgen könnte. Mein damaliger Partner war zwar mein Partner und ich habe das auch mit ihm besprochen und das war auch geplant, aber in meinem Kopf war immer, ich will meinen Kinderwunsch niemals von einem Mann abhängig machen oder überhaupt von der Verfügbarkeit von einem möglichen Erzeuger oder so. Und genau, das war halt einfach so ein Moment im Leben, wo ich gedacht habe, okay, wenn alle Stricke reißen und alles irgendwie schwierig wird, bin ich selber in der Lage, mich zu kümmern. Hab allerdings dabei diesen ganzen politischen Aktivismus halt wenig auf dem Schirm gehabt. Das war, also ich habe wenig durchdacht, was das bedeutet für den Alltag. Ich habe wenig durchdacht, was das bedeutet für bestimmte Aktivitäten. Und es hat mich halt lange Zeit richtig rausgekickt aus diesem ganzen Aktivismusbereich. Gerade als sie noch klein war. Und was auch eine Rolle spielt oder was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, ist, dass es halt nicht nur für mich um Kinder geht, sondern um Sorge für andere Menschen allgemeiner, weil das zum Beispiel mein politisches Engagement eingeschränkt wurde, hat nicht erst mit dem Kind angefangen, sondern halt schon früher. Man muss dazu sagen, dass der Vater von meiner Tochter depressiv ist oder war, sehr, sehr stark, auch suizidgefährdet und Alkoholiker. Und das hat halt unglaublich viel Kapazitäten gefressen, also über Jahre im Endeffekt, ne? So die ständige Sorge, der ständige Stress, die Unterstützung, die ich leisten musste, die Gewalt, die zum Teil passiert ist. Und genau, also für mich ist das Thema weiter gefasst als nur die Frage nach Kindern, ne?
Ja, also wahrscheinlich auf jeden Fall. Wir haben ja auch in unserer quasi Vordiskussion sind wir auch zu diesem Punkt gekommen, dass wir uns ja nicht nur um Kinder kümmern, sondern eben, wie du gerade sagst, aus ja Menschen, die uns nahestehen, aus verschiedensten Gründen. Dann, Luise, du hast es gerade gesagt, du kümmerst dich am Ende auch um Tiere. Und ja, also wir haben vielleicht auch, weiß ich nicht, ältere Menschen in unserem sozialen Umfeld oder einfach Menschen, die in irgendeiner Form eine Unterstützung brauchen. Also das ist ja oft auch altersunabhängig. Und genau, da müssen wir nicht groß drum rumreden. Tatsächlich ist so Care-Arbeit ja schon was, was so ein bisschen geschlechtsspezifisch doch immer noch ist in unserer Gesellschaft. Und ja, mit der Lebenssituation, die ihr jetzt schon auch beschrieben habt, trotzdem auch kompliziert ist, ne? Also wenn man eben auf sich ganz allein zurückgeworfen ist oder vielleicht im besten, guten Fall schon mal einen Partner, eine Partnerin hat. Aber eigentlich wäre es ja auch gut, wenn es vielleicht mehr Menschen gäbe, die einfach da sind in unserem alltäglichen Leben. Vielleicht, Anna, magst du mit der Perspektive auf das Kind kommt bald vielleicht uns noch mal einen kleinen Einblick geben. Hast du denn da, ja, wie hast du das für dich bisher entschieden? Welchen Weg gehst du gerade, um eben genau mit diesem Thema irgendwie umzugehen?
Ja, ist eine super spannende Frage und das war für mich eigentlich auch total interessant, weil ich irgendwie schon immer, wenn ich so an die Frage gedacht habe, will ich irgendwie mit einem eigenen Kind zusammen leben, eigentlich in meinem Hinterkopf so ganz stark diesen Gedanken hatte, ja, aber auf jeden Fall irgendwie in der Gemeinschaft. Für mich war eigentlich so dieses Vater, Mutter, Kind, Kleinfamilie irgendwie was, was mir dann eher immer so ein bisschen Panik bereitet hat, wenn ich daran gedacht habe. Und komischerweise, obwohl ich diese Gedanken hatte, bin ich aber nie auf die Idee gekommen, Menschen, die sich gerade so in meinem konkreten Umfeld befinden, ja schon irgendwie vorher damit einzubeziehen. Und ich fand das jetzt eigentlich in diesem Buch super spannend, das zu lesen, ne, dass Menschen irgendwie diese Entscheidung auch einfach zusammen treffen. Also es gab eine Geschichte von zwei Freundinnen, die sich eben entschieden haben, dass sie zusammen ein Kind haben wollen. die beide auch noch ein paar Beziehungen hatten, wo sich aber die jeweiligen Partner eigentlich nicht dafür interessiert haben und die sich dann quasi aktiv dafür entschieden haben, auch so eine größere Fürsorgegemeinschaft zu haben mit den jeweiligen Partnern und eben sich da zusammen zu wohnen und um die Kinder zu kümmern. Und genau, also das sind jetzt alles so Ideen, Perspektiven auf dieses Thema, auf die ich erst in dem letzten halben Jahr gestoßen bin und fand das eigentlich ziemlich schade, so, dass das irgendwie nicht generell irgendwie so ein Thema ist, so in unseren Freundschaften oder politischen Gruppen oder generell so dieses, wie verbindlich sind wir eigentlich miteinander? Wollen wir zusammen Zukunft planen? Wollen wir irgendwie zusammen eine Familie sein? Ich finde, das sind Sachen, die ja schon ja irgendwie nicht so häufig verhandelt werden oder wo du ja Menschen das schon wirklich sehr nah sein musst oder dich schon wirklich lange mit diesem Thema beschäftigen musst, um irgendwie an diesen Punkt zu kommen, sich das fragen zu können. Genau, und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, woran das liegt. Und jetzt bei mir konkret versuche ich das gerade zu machen. Also versuche quasi Menschen, die ich gern habe, die in meinem Umfeld sind, ja, so zu fragen, wie sie sich so den Alltag vorstellen würden mit diesem Kind, was da irgendwie auf dem Weg ist. Und ja, aber denke eben auch, dass so ein, dass Menschen ganz, ganz vielfältige Beziehungen so, zu so einem Kind haben können. Und dass das jetzt auch gar nicht so ein vorgefertigtes Schema braucht, sondern dass es vielleicht auch einfach schon mal cool ist, sich mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen und auch irgendwie Menschen in dem Umfeld zu signalisieren, dass du selber offen bist dafür. Weil ich finde auch ganz oft, dass es eine riesengroße Unsicherheit gibt. Ne, Menschen werden irgendwie schwanger, bekommen ein Kind. Ich habe das auch selber bei einer Freundin erlebt, dass ich einfach mir super unsicher war. Okay, wie oft rufst du an? Will die Person Ruhe haben? Will die Person sich vielleicht auch gerade so auf diese Dreisamkeit konzentrieren? Und ich glaube, ja, es ist schon total viel wert, da irgendwie vorher mal drüber zu reden, weil ich irgendwie denke, dass so dieses Geburtsthema wie genauso das Todesthema, also wie mit Sterben umgehen, irgendwie was ist, was immer eine sehr, sehr große Unsicherheit hervorruft bei Menschen in der Umgebung. Und das ja aber gerade Situationen sind, die irgendwie auch total, total tief gehen und wo eben auch gerade dieser Rückhalt eben total wichtig ist.
Das, was du gerade gesagt hast, da erkenne ich mich auch wieder. Du meintest gerade, dass sich erst so neue Perspektiven im letzten halben Jahr, glaube ich, bei dir erschlossen haben. Und das kenne ich halt auch. Also zum Beispiel, wenn ich darüber nachdenke, wie diese Kinderentscheidung damals zustande kam, dass der Gedanke war, wenn alles schief läuft, mache ich es allein. Also dass es gar keinen anderen Gedanken gab, ne? Also gar keine andere Option im Kopf oder so, sondern einfach nur, entweder da ist jemand, ein Partner, der mich unterstützt, oder ich mache das Ding halt alleine, ne? Und so die Perspektiven, dass es auch noch andere Menschen gibt, die man mit einbeziehen könnte, die haben sich jetzt erst in den letzten Jahren, vor allem in den letzten 2-3 Jahren, möchte ich sagen, aufgetan, über neue Freundschaften zum Teil, weil ich leider auch die Erfahrung gemacht habe, als meine Tochter dann geboren wurde. Man muss dazu sagen, ich war im Freundeskreis eine der ersten, die ein Kind gekriegt hat, und das hat halt einfach dazu geführt, dass ich raus war aus vielen Aktivitäten oder wie auch immer, ne? Also dann war halt so die naive Haltung von, wir treffen uns heute Abend in der Bahn, nimm das Kind doch einfach mit im Kinderwagen und dann ist gut. Also da war ganz viel oder war ganz wenig Verständnis da, und genau, erst so in den letzten Jahren mit dem Aufbau von neuen Freundschaften oder mit dem bewussteren Rauspicken meiner Bekanntschaften hat sich das verändert und auch neue Perspektiven aufgemacht. Genau. Und auch mit den eigenen Vorstellungen, ne? Also ich habe ganz lange dieses heteronormative Mutter-Vater-Kind-Bild im Kopf gehabt, und weil mir das halt auch so vorgelebt wurde von meiner Familie, und das abzubauen hat halt auch lange gedauert, ne? Habe ich auch ganz doll mit gestruggelt zum Anfang.
Wir machen eine ganz kurze musikalische Pause und dann geht's gleich weiter.
Kommt zurück zu unserem Thema. Wir haben jetzt schon ein paar Mal so das Wort Familie gehört oder wurde in den Raum geworfen. Und wir haben im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen, dass es irgendwie kein gutes Wort gibt für ein gemeinschaftliches Leben, wie wir es uns vorstellen. Also klar, es gibt diesen Begriff der Familie oder diese Gemeinschaft, aber irgendwie trifft es das nicht so auf den Punkt, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Aber mal einen kurzen Exkurs, was bedeutet der Begriff Familie eigentlich?
Genau, wo kommt das Wort Familie her? Und zwar stammt der Begriff von dem Wort Famel, das stammt aus dem Oskischen. Das ist eine Region in Italien und die Sprache dort heißt eben Oskisch. Und da bedeutet er eben Wohnen und ist auf die Grundbedeutung des Zusammenwohnens hinweisend. Im Latein gibt es auch den Begriff Familia, da benennt er aber die Gesamtheit der Dienerschaft und ist eben gerade nicht bezogen auf die Verwandtschaftsbeziehung, sondern da bezeichnet er eben ein Machtverhältnis zwischen dem Herrscher und den damals vielen Sklaven und Dienenden. Genau, wenn wir dann weiterspringen in die Monarchie, dann sehen wir, dass Familie zum Beispiel sich dann auch dahin entwickelt hat, dass es im Adel eine wichtige Rolle gespielt hat, weil damit eben auch Machtverhältnisse verknüpft waren. Und zwar durch die adlige Abstimmung wurde die politische Macht auch innerhalb der Familie immer nur gesichert. Und Ende des 17. Jahrhunderts übernahm dann aus dem Französischen oder wurde der Begriff dann aus dem Französischen ins Deutsche übernommen. Und mit dem Aufstieg des Bürgertums setzte sich das Ideal der bürgerlichen Kleinfamilie, also die Frau, der Mann und das Kind als Kernfamilie durch. Und seitdem ist quasi der Begriff Familie auch klar durch Abstammungsbeziehungen definiert. Sprich, die Personen gehören immer einer Abstammung an. Genau. Aber wir fragen uns natürlich auch, wie können wir Familien auch außerhalb von diesem sehr eingeengten Definitionsrahmen sehen? Du hattest das vorhin schon mal angesprochen, Anna, weil du gesagt hattest, dass du auch andere Menschen mit einbeziehen möchtest, wenn du ein Kind bekommst. Kannst du dazu das ein bisschen näher deine Vorstellungen erzählen?
Na, prinzipiell finde ich, ist das gar nicht nur auf dieses Kinderthema beschränkt vielleicht, sondern genau, ich finde es halt generell toll, wenn die Menschen, mit denen ich mich gut verstehe, denen ich auch emotional nah bin, ne, die mich unterstützen, mit denen ich meinen Alltag irgendwie teile. Das sind ja eigentlich meistens meine Freundinnen und Freunde und nicht irgendeine entfernte Verwandtschaft, die irgendwo lebt und die ich einmal im Monat anrufe oder einmal im halben Jahr sehe, wenn überhaupt. Und deswegen sind erstere ja eigentlich auch die Menschen, von denen ich, ja, mit denen ich irgendwie meine Zukunft gestalten will und für die ich da sein will, wenn es denen nicht gut geht und andersrum. Und vielleicht gibt es da auch irgendwie so Begriffe wie Wahlfamilie oder in diesem Buch Linksleben mit Kindern hat das eine als ihren Haufen bezeichnet. Genau, also für mich ist das jetzt, glaube ich, noch nicht so ein konkretes, okay, die Menschen stehen in denen den Beziehungen zueinander, sondern eher so ein Gefühl von, ja, kann ich die Menschen, die mir jetzt auch schon nah sind, fragen, ob wir zusammen eine Zukunft planen wollen. Und genau, da ist mir halt irgendwie aufgefallen, dass das oft gar nicht stattfindet. Also, dass wir irgendwie Menschen in unserer Umgebung haben, die wir mögen und mit denen wir gut klarkommen. Und dass aber so dieses Konzept von, klar, also wir haben dann vielleicht irgendwie eine solidarische Ökonomie oder wir gucken, wie wir irgendwie so in die Nähe voneinander ziehen, dass wir uns unterstützen können. Oder wir reden drüber, wenn irgendjemand jetzt ein Jobangebot bekommt, ob das jetzt für alle cool ist, da vielleicht auch zusammen hinzuziehen. Das sind ja schon total weitreichende Entscheidungen, die halt oft, also in dem Kontext, in dem ich mich so bewege, eben bisher nicht mit den Menschen um mich rum gemacht wurde, sondern dann eher so in meiner Paarbeziehung. Und genau, also ich finde, das ist so ein ganz anderer vielleicht Ausgangspunkt für was, wie nehme ich so Freundschaften wahr. Und das heißt ja aber nicht, dass das mit allen Menschen so sein muss, ne? Es kann ja auch trotzdem total vielfältige Beziehungen zu Menschen geben, also welche, die eher lose sind und dann welche, die fester sind. Und genau, und soziale Beziehungen verändern sich ja auch. Also es wäre jetzt, glaube ich, auch irgendwie Quatsch, da so zu denken, dass man sich da jetzt so ein festes Konstrukt aufbaut, was dann irgendwie immer so sein wird. Aber ich glaube, es ist schon mal cool, überhaupt zu beginnen, darüber zu sprechen.
Ich denke auch, dass das total wichtig ist, weil, also wir haben das so ein bisschen auch in unserem, wir haben so eine Hausgruppe, mit wo es irgendwie eigentlich die Idee gibt, so zusammen zu leben. Und da kommt immer mal so die Frage des Commitments, weil ja doch immer Leute gehen und kommen. Also muss auch sagen, es ist schon so fast ein dreijähriger Prozess. Aber genau, und sich dann eben doch so Lebensentwürfe nochmal ändern. Gut, das liegt einmal daran, dass Leute vielleicht noch nicht so alt sind. Aber das finde ich auch einen spannenden Moment, weil ich suche das eigentlich auch schon super lange, so eine Gemeinschaft, so Leute, auf die man, mit denen man so gemeinsam planen kann. Und habe bisher immer die Erfahrung gemacht, dass Leute schon sehr individuell ihr Leben entscheiden und dann halt irgendwo anders hingehen. Und ja, also finde es total wichtig, dass du das gerade gesagt hast, Anna, weil das ist was, was nicht verhandelt wird in unserer Gesellschaft. Also das ist was, dieses zurückgeworfen auf die Kernfamilie, das ist sozusagen die stabilste Sicherheit, die dir hier verkauft wird. Und das ist ja, also das kann man ja fast gar niemandem vorwerfen, dass Leute so denken, das ist ja totale Propaganda, damit wachsen wir alle auf. Das sind die Sachen, die staatlich gefördert werden, sowas wie heiraten, Steuererleichterung, keine Ahnung, also all diese Dinge ist ja sozusagen was, was wir vorgelebt bekommen und auch jeden Tag in unsere Schranken gewiesen werden. Und deswegen ist es, glaube ich, so schwer, das auch zu durchbrechen, ne? Also auch in so Freundinnenkreisen zu entscheiden, ja, klar, vielleicht nicht für immer, aber erstmal schon ein stärkeres Commitment als, jetzt wohnen wir gerade zusammen, jetzt unterstützen wir uns, aber hey, was ist denn in 20 Jahren? Und für mich war das eigentlich immer total wichtig, weil ich will nicht zum Beispiel alt alleine sein und dann in irgendeinem so Seniorenheim sein, wo so schlechte Musik gespielt wird, sondern ich will halt, ich will einfach so darüber denken, wie können wir unser Leben sozusagen das Ganze, also wie kann eben auch so ein Bewusstsein, nicht nur eben, was wir vorhin hatten, so Studierende droppen dann so aus so einem Kontext, die haben dann so Familie und gehen arbeiten und dann sind die auch in der gar nicht mehr in so politischen Zirkeln, wo man vielleicht so eine Sachen thematisiert und diskutiert. Und deswegen kommt es irgendwie nie dazu. Genau, sondern tatsächlich eine langfristige, also ein allumfassenderer Lebensentwurf, ne, dass quasi Gemeinschaft und Solidarität nicht aufhört, wenn ich irgendwie 30 bin, sondern gerade, also genau, sondern den ganzen Lebensweg mitgeht. Genau, und das finde ich mega herausfordernd. Da gibt es, finde ich, wenig Menschen, die da offen und bereit sind, das tatsächlich so zu besprechen.
Ja, ich denke, das halt auch vor allem in der Linken, was auch immer jeder Mensch damit, also darunter verstehen mag, ist es ja auch irgendwie total in so autonom und unabhängig, in losen Zusammenhängen unterwegs zu sein. Also egal, ob es jetzt eine Gruppenstruktur angeht, eine politische oder so, es ist irgendwie gerade, ja, es ist nicht so das Thema, beziehungsweise es ist extrem kurzweilig, kurzfristig. Und manchmal denke ich so, dass über solche gravierenden Sachen, die ich persönlich auch extrem wichtig finde, auch so für Utopien und so für Sachen, um zu spinnen, gar kein Raum da ist oder nicht viel Raum oder andere Dinge wichtiger sind. Und das finde ich halt auch mega schade, weil schon, wie du meintest, ist das ja alles irgendwie immer nur auf so temporär zu sehen. Also genau, mit, du hast jetzt gerade 30, aber nur in diesen relativ jungen Jahren. Und was ist danach? Also dann, wie gestaltet sich dann der Raum? Und genau, und das liegt quasi auch mit an uns, ne, so VorreiterInnen zu sein für ja vielleicht auch neue Rollen, neue Konzepte, um das auszuprobieren und offen zu sein und beweglich zu bleiben und so. Das finde ich spannend und wichtig.
Ja, ich glaube auch, da geht so diese, naja, also auch Verantwortung, ne, übernehmen. Das hat ja total viel damit zu tun. Also wann übernehme ich für wen, wie und warum Verantwortung, außer für mich selber und vielleicht noch, genau, vielleicht jemand, den mir nahesteht. Was bedeutet das, außer mal, okay, wir essen heute zusammen Abendbrot oder ich frag mich, wie es dir geht oder keine Ahnung, ne? Also das ist ja dann oft sehr eng. Und ich finde, das ist ja dann was tatsächlich auch, also weil, was wir ja vorhin schon mal gesagt haben, es gibt auch Menschen, die einfach ihr ganzes Leben lang Unterstützung brauchen. Und es gibt, ja, ganz viele Menschen, die einsam sind. Also ich finde, diese, ja, für wen übernehme ich wann Verantwortung, finde ich, ist dann total Riesending irgendwie.
Das war auf jeden Fall was mich in diesem Buch, was ich eingangs erwähnt habe, auch sehr angesprochen hat oder betroffen gemacht hat, dass es am Anfang gibt es so einen kleinen Theorieteil, wo das auch nochmal dargelegt wird, dass ja eigentlich gerade so in Deutschland die Linke so aus hauptsächlich ja akademisch sozialisierten Mittelstandskids besteht, die eigentlich in ihrem Leben richtig, richtig viel Fürsorge erfahren haben von ja ihren Eltern und vielleicht auch noch Großeltern. Und aber eigentlich ein totales Defizit haben, wenn es darum geht, für andere Menschen Verantwortung zu übernehmen, weil wir eben nicht mehr auch vielleicht so in diesen Großfamilienstrukturen aufwachsen, wo es irgendwie klar ist, dass ich irgendwie Teil von 10 Kindern bin und dann auch für andere Kinder Verantwortung übernehme oder ja, wenn man jetzt noch weiter zurückblickt, dann vielleicht auch selber arbeiten muss und so ein aktiver Teil auch irgendwie so für dieses Familienleben bin, sondern eigentlich bekommen wir super, also genau, habe, wie gesagt, ich mich auch sehr angesprochen gefühlt. Ich habe sehr, sehr viel Fürsorge bekommen von meinen Eltern, habe eine super behütete Kindheit gehabt und aber eigentlich so dieses Autonomie dann quasi später nicht einfach nur sehen als, okay, ich will jetzt irgendwie ne, so meinen Lebensweg gehen und ich will mit diesem kritischen Denken, was ich habe und mit dieser Auseinandersetzung mit was ist Gesellschaft und wo wird meine Freiheit eingeengt, nicht nur mich denken. Und ich glaube, das ist eine riesige Herausforderung, die wir auch ganz aktiv angehen müssen, weil im Endeffekt ist es ja auch total leicht in dieser ganzen neoliberalen Gesellschaft, die ja auch genau auf diese Individualisierung setzt, auch dann als politisch linke Akteurinnen so zu handeln, auch wenn das vielleicht überhaupt nicht unserer gesellschaftlichen Utopie oder unserem Verständnis, wie Gesellschaft funktioniert, entspricht. Aber das wirklich in den Alltag einzubauen, steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Und deswegen finde ich diesen Spruch auch so toll, die Theorie wischt der Praxis nicht den Arsch ab, ne? Also wir können alle viel reden, aber wenn dann am Ende doch wieder die gleichen Menschen, sei es Kinderärsche oder Seniorinnenärsche, abwischen, dann hat sich eigentlich nicht so viel geändert.
Okay, dann machen wir noch mal eine kleine Gedanken- und Musikpause, bevor es weitergeht. Die Frage wäre jetzt so ein bisschen auch, wie können wir uns denn eine andere Perspektive, oder wie können wir eben unsere anarchistischen Utopien auch in eine Praxis umwandeln? Ne? Was braucht es denn tatsächlich, um eben Pflege, Fürsorge, Verantwortung irgendwie gemeinschaftlich oder einfach gemeinschaftlich und damit irgendwie anders organisieren? Wie, ja, können wir denn Verantwortung teilen? Ich finde, das hat ja auch immer viel mit Verantwortung abgeben können zu tun. Das hatten wir auch schon mal besprochen. Stimmt, mache ich jetzt ein ganz neues Thema auf. Ne? Wir hatten ja schon mal so ein bisschen darüber geredet, um nochmal zurück zum Kinderthema zu kommen. Wie, also wenn man sich dann auch für ein gemeinschaftliches Modell oder wie auch immer entscheidet, dann hat das ja auch was mit Verantwortung abgeben zu tun, ne? Weil meistens treffen ja Menschen doch so eine sehr individuelle Entscheidung zum Thema Kind. Und dann, ja, ich weiß nicht, Hannah, du hattest es ja mal gesagt, wenn dein Kind irgendwo ist und irgendwas macht und andere Leute sagen dann nichts oder kommen dann zu dir, anstatt mit ihr direkt zu interagieren oder so.
Ja, total. Das ist auf jeden Fall was ich vermisse, so ein bisschen so eine Haltung von, also eine gesellschaftliche Haltung von, wir sind füreinander, wir tragen eine gewisse Verantwortung füreinander. Und das heißt halt auch, dass wir zum Beispiel Kinder vielleicht nicht gemeinsam erziehen, aber zumindest trage ich die Verantwortung einem Kind, meine Grenzen halt selbst zum Beispiel aufzuzeigen oder auf bestimmtes Verhalten hinzuweisen oder sowas. Und das stelle ich tatsächlich fest, dass das ganz selten passiert. Ne? Also es ist ganz oft häufig die Haltung, wenn das Kind jetzt mal, weiß ich, die Grenzen nicht beachtet oder so, dass dann so die Haltung da ist von, ach, die Mutter sollte jetzt einspringen und die Mutter hat das Kind schlecht erzogen sozusagen, anstatt einfach auch selber die eigene Verantwortung wahrzunehmen zu interagieren halt, ne? Ja, total.
Also wahrscheinlich hat so Verantwortung dann so auch ganz viele Ebenen, ne? Also, weil sonst interagieren wir ja eigentlich auch mit Menschen, ne? So, wenn wir sie treffen und kommunizieren da ganz klar. Aber wann hört so Verantwortung auf und wann fängt so Verantwortung an?
Ja, und ich glaube, dass, weil du gerade sagtest, wir interagieren ja ständig irgendwie miteinander. Bei Kindern ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass die Spielregeln und oder die Kommunikationsregeln oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, nicht so glasklar sind wie zwischen Erwachsenen. Wobei auch da zu bezweifeln ist, wie glasklar die sind, aber bei Kindern halt noch weniger, weil die halt noch im Lernprozess sind. Die müssen sozial noch so viel lernen, dass sie eigentlich den ganzen Tag nichts anderes tun, als soziale Dinge zu lernen. Und ja, das geht uns im Endeffekt alle an und wir sind da alle irgendwie mit einbezogen in diesen Lernprozess. Ne?
Also ich finde das super spannend, was ihr gerade beide gesagt habt, aber habe mich auch im gleichen Moment gefragt, Nina, als du das gerade gesagt hast, ne, wir interagieren alle, wie gut wir zum Beispiel Grenzen miteinander aushandeln. Also wie gut wir tatsächlich mit Menschen, die uns nicht nahe sind und bestimmt auch mit Menschen, die uns nahe sind, das schaffen, über solche Dinge zu reden und Grenzen festzusetzen und zu sehen, wo sind unsere Bedürfnisse, wo sind unsere Grenzen. Also genau, ist ja was wir irgendwie auch alle so rings um uns sehen, dass das eben auch nicht passiert. Und genau, und wenn wir das quasi nicht mehr für uns selber schaffen, dann ist es, glaube ich, auch nochmal umso schwieriger, das quasi jetzt so bei diesem ganzen Kinderthema ist dann, glaube ich, einfach die Unsicherheit auch riesengroß. Und da steht mir das jetzt zu, da was zu sagen. Was ist jetzt vielleicht gerade das Erziehungsmodell? Und ja, also da denke ich auch, dass es einfach so eine sehr, sehr große Unsicherheit im sozialen Umgang miteinander gibt. Was sage ich Menschen nicht? Was wird irgendwie so in unseren sozialen Kontexten ausgehandelt? Aber ich, genau, stimme dir total zu, dass es super wichtig ist, das zu tun.
Ja, und wo kann ich mich dann auch rausnehmen, ne? Also vielleicht will ich ja auch gerade keine Verantwortung für das Kind übernehmen.
Ja, oder vielleicht komme ich in eine Situation, die so für mich unerträglich ist, dass ich denke, jetzt musst du eigentlich agieren. Also jetzt ist gerade so ein übergriffiges Verhalten von den leiblichen Eltern, keine Ahnung, auf der Wisse. Also was ich mitbekomme, das ist halt auch was ich mich ganz oft frage. Also erstens klar diese Berührungsängste, wie verhalte ich mich halt einem Heranwachsen oder Kind gegenüber, aber auch genauso, wie verhalte ich mich Menschen, die im Rolli sitzen oder so. Also es gibt ja immer wieder so Berührungsängste, die wir haben. Und was ich mich halt ganz oft frage, ist, wenn ich Situationen erlebe, wo ich so denke, es geht gerade gar nicht, was mit dem Kind gemacht wird. Und ab wann mische ich mich denn jetzt ein? Und wie? Und was hat das für Konsequenzen im Endeffekt für das Kind und so? Also das ist echt so total dehnbar, dieses Verantwortung übernehmen, ne? Oder eben nicht übernehmen.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja letztens drüber geredet mit Anna über dieses Kind, was da kommt. Und tatsächlich, genau, ich habe ja mich recht, also eigentlich, keine Ahnung, schon gefühlt immer dafür entschieden, keine Kinder zu haben, aus verschiedensten Gründen. Und hab aber auch das Gefühl, es gibt einfach genug Menschen, große und kleine Wesen auf dieser Welt, die halt überhaupt keine Zuwendung und Zuneigung bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass Leute oft auch super mit sich selber und dann eben ihren Kindern und ihrem Umfeld beschäftigt sind und so Menschen übersehen werden, die eigentlich sonst Unterstützung brauchen. Und habe das Gefühl, also wenn ich jetzt noch irgendwie so ein Kind hätte, dann fallen ja noch mehr andere Menschen hinten runter, die es eigentlich irgendwie, die aber schon da sind und die viel mehr Zuwendung jetzt brauchen, als dass sich sozusagen noch ein Mensch dazukommt. Genau, also wisst ihr, was ich meine? Also genau. Ja, und da, deswegen, genau, finde ich das eigentlich auch wichtig, sagen zu können, also für dieses Kind möchte ich nicht so viel Verantwortung übernehmen. Oder klar, ich bin mal da, aber genau, das war nicht meine Entscheidung und deswegen werde ich jetzt auch mein Leben nicht umgestalten in, ja, genau, sondern ich habe schon viele Menschen, große und kleine, die ich irgendwie, ja, mit denen ich mich so, die ich unterstütze.
Ja, ich kann es verstehen, der Punkt, den du sagst, der Punkt, dass du sagst, ich möchte mich auch dagegen entscheiden können, Verantwortung zu übernehmen für ein Kind, kann ich total nachvollziehen und auch unterschreiben. Ich denke nur, da in den Momenten, wo ich sozusagen in der Interaktion mit einem mit meinem Gegenüber bin, ne, und wenn das dieser Gegenüber halt ein Kind ist, dann trage ich halt automatisch Verantwortung und so wie allen anderen Menschen, mit denen ich in Interaktion bin, halt auch. Ne? Und das, da erlebe ich halt häufiger so dieses Rausnehmen von Erwachsenen, von wegen, ist nicht meins, ist mir zu kompliziert, da jetzt irgendwie zu kommunizieren oder irgendwas zu entscheiden oder so. Und dann wird halt geguckt, wo ist denn eigentlich die Mutter, anstatt zum Beispiel die eigenen Grenzen halt einfach zu benennen oder sowas, ne? Also.
Ja, auf jeden Fall, da bin ich auch voll bei dir. Also genau, das sind schon auf jeden Fall zwei unterschiedliche Ebenen nochmal. Und genau, da stimme ich dir auch zu. Du hast ja vorhin selber gesagt, Anna, dass wir ja selber schon schlecht, also wir sind einfach nicht gut in uns Grenzen kommunizieren und deswegen drücken wir uns dann natürlich von so einer Situation auch noch mit so einem total also wahrscheinlich auch nochmal aus der Perspektive, wen nehme ich überhaupt ernst?
Ne? Mhm, auf jeden Fall.
Also, um nochmal ganz kurz zusammenzufassen, ich glaube, wir haben jetzt so diese eine irgendwie so gesellschaftliche Ebene, ich bewege mich in so einem öffentlichen Raum und da sind andere Menschen und die agieren irgendwie und da sind eben auch Kinder, aber da sind auch kleine Menschen, große Menschen, breite Menschen, schmale Menschen, eckige, runde, verquere, dreieckige und irgendwie stehen wir mit all diesen Menschen in irgendeiner Beziehung und es ist cool, da irgendwie mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und irgendwie Leute, die vielleicht jetzt gerade Unterstützung brauchen, irgendwie auch mal zu unterstützen oder wenn irgendwo ein Konflikt ist, auch einfach mal nachzufragen, hey, was ist denn hier los? Also genau, das ist ja irgendwie so diese öffentliche Sphäre. Und dann denke ich aber trotzdem, dass es jetzt so für diese Frage, was könnten so Care-Communities sein oder was wäre eigentlich diese Care-Revolution, nochmal konkrete Konzepte für diesen Mikrokosmos brauche ich und die Menschen um mich rum. Also wenn ich jetzt quasi vielleicht auch ein Mensch bin, der oder die eben Fürsorge braucht, um den Alltag gestalten zu können.
Bei dem Thema fühle ich mich natürlich angesprochen. Ich habe eine Erkrankung, die eine Behinderung mit, die sich mit den Jahren verstärkt, mit sich bringt. Und das ist auf jeden Fall so ein Thema, ne, was ist jetzt auch die eigene Bedürftigkeit, was Fürsorge angeht, anspricht. Weil für mich war bisher bis vor gut einem Jahr eigentlich nur so die einzige Perspektive von, das wird die Familie auffangen müssen. Das Ding ist, dass ich im letzten halben Jahr halt ganz viel reflektiert habe und ganz viel auch bestimmte Dinge durchdenken musste, unter anderem das Verhältnis zu meiner Familie und für mich das halt jetzt komplett rausfällt, diese Option, weil ich halt einige Dinge entdeckt habe, die für mich halt einfach das unmöglich machen, mir vorzustellen, wenn ich hilfsbedürftig werde, zum Beispiel bei meinen Eltern irgendwie wieder in deren Einzugsgebiet zu landen oder so oder auf deren Unterstützung angewiesen zu sein. Das ist für mich eine absolute Horrorvorstellung inzwischen schon geworden. Und da ist jetzt halt so, also da stecken dann halt mehrere Dinge drin. Ne? Das eine ist, klar, was ist dann mit meinem Kind? Also was ist mit meiner Fähigkeit, Fürsorge zu geben? Weil das halt leider nicht mehr so lange dauern wird, bis das soweit ist. Und das andere ist halt auch diese eigene Bedürftigkeit, was Fürsorge angeht. Wo kommt die dann her? Und ja, und in dem Zusammenhang werden dann halt solche Care-Communities halt für mich auch relevant. Ne? Also ich habe vor, jetzt in eine alleinerziehenden WG zu ziehen. Und das Schöne ist, dass Freundin von mir, mit der ich zusammenziehe, selbst auch Erfahrung mit Fürsorge hat, weil deren Vater halt auch eine schwere Erkrankung hat. Und das wurde dann tatsächlich auch bei uns schon Thema. Ne? Also in Hinblick darauf, dass wir halt zusammenziehen wollen, was ist, wenn es mit mir halt mit meiner Erkrankung halt schwieriger wird und so. Und das haben wir dann besprechen können. Das ist auch schön. Und gleichzeitig habe ich aber auch im Hinterkopf, die ist halt auch alleinerziehende Mutter. Die muss selber auch Fürsorge für ihr Kind leisten. Und da kann ich halt auch nicht die Erwartung haben, dass da jetzt langfristig viel oder ein Großteil der Unterstützung herkommen kann. Ne? Genau, also ja.
Es braucht eine größere Community.
Auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, es hätte ja auch jemand zu dem Begriff Care Community was gelesen. Könnt ihr das nochmal kurz erklären, was damit eigentlich gemeint ist?
Ja, eine Care Community ist halt eine Gemeinschaft, die miteinander einen Konsens hat, dass halt die Mitglieder dieser Gemeinschaft sich gegenseitig auch ein Stück weit kümmern. Dass es eine Wahlmöglichkeit bezüglich der eigenen Lebensgestaltung halt auch irgendwo gibt und es so ein gleichberechtigtes Zusammenleben mit uneingeschränkter Teilhabe am gesellschaftlichen Leben halt gibt und die Individualität des Einzelnen halt auch respektiert und akzeptiert wird. Das heißt, man geht auch weg von so einem Integrationsgedanken eher zu einem Inklusionsgedanken, ne? Also, dass jeder mit seiner eigenen Individualität halt auch akzeptiert ist und Teil des Ganzen ist und Teilhabe hat.
Na, wir hatten ja auch im Vorfeld nochmal überlegt, was ist denn benötigt? Was wünschen wir uns denn von Care Communities? Wie könnte das denn aussehen? Was müssen wir denn anstoßen, um es umsetzen zu können? Vielleicht wollen wir darüber noch ein bisschen sprechen. Was auch wieder ein ziemlich komplexes Thema ist und ich glaube, ziemlich viele unbekannte Faktoren mit sich bringt, aber das fände ich so als Abschluss vielleicht nochmal ganz wichtig.
Erstmal auf jeden Fall den Willen und die Fähigkeit zu kommunizieren über Grenzen, Bedürfnisse und das, wie wir miteinander leben wollen. Für mich hat das eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich das gelernt habe, weil ich komme aus einem sehr autoritären Haushalt und also aus einer sehr autoritären Familie. Da redet man nicht über Gefühle, ne? Und genau, und also das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen.
Ja, und ich glaube auch so dieses Utopie-Ding, also wirklich einfach mal sich Raum und Zeit zu nehmen, um zu spinnen, wie es aussehen könnte. Einfach so eine Vision aufzubauen, vielleicht, wenn sie auch gar nicht konkret ist, aber es erstmal, also für mich, also mir würde das irgendwie helfen, weil wir leben alle in so einem relativ starren Konstrukt, haben zwar irgendwie Handlungsspielraum, aber es gibt ja auch keine Community, oder ich kenne sie vielleicht nicht, Communities, wo wir so gucken, draufschauen können und das vielleicht auch so uns inspirieren lassen können oder zu wenige oder keine Ahnung. Und sowas finde ich irgendwie auch wichtig, einfach mal sich wirklich zusammenzusetzen und so Dinge miteinander zu vereinbaren oder ja, so zu spinnen einfach mal.
In meiner Perspektive bräuchte es auch irgendwie viel mehr Überschneidungen von so Menschen Alltagssituationen, die jetzt eigentlich super getrennt sind. Also wie viele Leute, die irgendwie behindert werden, sind in irgendwelchen speziellen Wohnkontexten oder Arbeitsstellen, mit denen ich einfach nicht in Kontakt komme. Und das finde ich auch super schwierig. So, also was du auch vorhin gesagt hast, Nina, es gibt total viele Menschen, die Unterstützung brauchen in dieser Welt und auch in unserer Stadt. Und ganz häufig sind das ja aber nicht die Menschen, die dann irgendwie bei der Küfa sind oder in den politischen Räumen sind, die, in denen wir uns bewegen, oder die die gleichen Freizeitaktivitäten mit mir teilen. Und das sind halt irgendwie die Orte, an denen ich Menschen kennenlerne. Und das ist was, was mich schon irgendwie länger beschäftigt. Also das war auch in unserem Haus jetzt so eine Frage, dass wir uns irgendwie alle irgendwie, ja, so ein diverseres Miteinander gewünscht haben. Aber dann auch irgendwie so, wenn wir nach links und rechts blicken, ist das schon ziemlich homogen aussieht. Und da bräuchte es, glaube ich, auch eine Idee, wie wir das noch besser aufbrechen können.
Ich glaube, dafür ist es wichtig, das erstmal sich überhaupt bewusst zu machen, ne? Dass wir in einem sehr oft sehr homogenen Umfeld uns bewegen und einfach mal die Augen aufmachen müssen, um überhaupt nach links und rechts zu gucken. Und dann findet sich das, glaube ich, schon auch. Ich denke, es hat schon auch was mit einem aktiven Gucken und Suchen zu tun, was wir einfach oft nicht machen, was verschiedene Gründe hat, ne? Gar nicht unbedingt, dass wir da nicht offen sind, sondern manchmal vielleicht auch tatsächlich so ein Alltag. Aber genau, ich denke schon, dass das ist was, was Mensch sich so vornehmen muss.
Ja, da denke ich, dass es super wichtig ist, irgendwie in irgendeiner Nähe zueinander zu wohnen. Also irgendwie einen Alltag auch teilen zu können. Weil ich finde, das ist so, also es stehen einfach immer so viele Dinge an jeden Tag und irgendwie auf Arbeit gehen oder studieren und dann noch diverse andere Projekte tun. Und dann ist es halt cool, wenn die Menschen, die du mit unterstützt oder die dich mit unterstützen, wenn du denen einfach am Frühstückstisch begegnest und irgendwie sagen kannst, ey, hier, heute Nachmittag, kannst du das und das für mich tun? Also ich glaube, das würde das total vereinfachen. Oder es braucht halt irgendwie wirklich ein besseres Maß oder Modell an Absprache. Aber das ist mir was aufgefallen, als ich noch so in so einem größeren Wohnkontext gelebt habe, dass ich das viel leichter fand, das irgendwie auf dem Schirm zu haben, wem geht's gerade gut, wem geht's gerade nicht so gut, unabhängig von den Menschen, die ich jetzt sowieso jeden Tag sehe.
Was mir gerade noch durch den Kopf gegangen ist, ist so ein bisschen die Bereitschaft, auch von der eigenen persönlichen Freiheit ein Stück zurückzutreten, ne? Weil das ist was mir in der sogenannten Linken, wie gesagt, was auch immer das ist, halt häufig auch aufstößt, dass es eine sehr starke Orientierung an dem Begriff Freiheit gibt, womit meistens irgendwie dann auch so persönliche Freiheit irgendwie assoziiert und gemeint ist. Und ich finde halt, es kann keine gesellschaftliche Veränderung stattfinden oder angestoßen werden, wenn jeder nur auf seine eigene Freiheit guckt, ne? Und genau, und das trifft halt auch diese Dinge wie Care Communities oder so, ne? Also das die Bereitschaft davon, einen Schritt zurückzutreten und Verbindlichkeit und Verantwortung auch für andere Menschen zu übernehmen, das ist für mich so ein ganz, ja, ganz wichtige Grundvoraussetzung.
Ja, das war doch ein ganz wunderbares Schlusswort für unsere Juni-Sendung des Anarchistischen Hörfunkes aus Dresden. Wie immer ist die gespielte Musik Creative Commons. Wenn ihr jetzt erst in der letzten halben Stunde eingeschaltet habt, könnt ihr die Sendung nachhören auf freie-radios.net und auch auf der Website des Anarchistischen Netzwerkes Dresden. Die lautet and.notraces.net. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, beispielsweise zu kommentieren oder auch unsere E-Mail-Adresse zu finden, wenn ihr mitmachen wollt bei uns oder wenn ihr einfach noch Gedanken habt zu dem, was wir gerade so gesagt haben, dann schreibt uns doch gerne eine Mail. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Bis nächsten Monat.